Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Es gibt ja diesen Ruf, den berühmten My Body, My Choice, also mein Körper, meine Entscheidung, hört man im Grunde weltweit. Auf dem muss sie für das Recht auf freien Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen kämpfen. Also mein Körper, meine Entscheidung. Aber kann ich überhaupt meine Entscheidung umsetzen? So. In Deutschland sind ja Abbrüche unter Auflagen möglich, bis zur 14. Woche mit Pflichtberatung, Wartezeit und so weiter. Natürlich gibt es auch darüber hinaus Ausnahmeregeln. Aber öffentliche Kliniken im nahen Umfeld, die Schwangerschaftsabbrüche dann noch wirklich durchführen? Schwierig, hören wir gleich als erstes. Dann geht's um eine neue Klinik in Dortmund, die ausschließlich Schwangerschaftsabbrüche anbietet und dafür auf der einen Seite Unterstützung bekommt, von der anderen Seite allerdings auch von radikal-christlichen Gruppen angefeindet wird. Und zum Schluss erzählt im Liebestagebuch Caro von dem Moment, ihren Ex-Freund nach Monaten wiederzusehen. Die beiden waren 10 Jahre zusammen, haben zusammen gewohnt. Jetzt eben nicht mehr, nicht so leicht. Ja, schön, dass ihr reinhört.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wie ist das, wenn ich als schwangerer Mensch in Deutschland beschließe, ich will das Kind nicht? Jetzt egal aus welchen Gründen, ob es finanziell nicht machbar ist, in meiner Lebenslage es nicht geht oder einfach, weil ich keine Kinder will. Egal. Wie leicht ist es da, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen? Wir reden in Eine Stunde Liebe ja immer wieder darüber, auch über die gesetzlichen Veränderungen haben wir gesprochen. Und es gibt da auch eine neuere Datenbank zu öffentlichen Krankenhäusern in Deutschland mit gynäkologischer Abteilung, zusammengestellt vom Rechercheverbund Korrektiv Lokal. Und Kernstück dieser Arbeit ist auch eine Multimedia-Story. Die wurde gerade ausgezeichnet mit dem Grimme Online Award. Und eine der Macherinnen ist Journalistin Miriam Lenz. Hallo.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ihr habt ja für eure Recherche eine Befragung von rund 1500 Betroffenen gemacht, die eben ein oder mehrere Schwangerschaftsabbrüche haben durchführen lassen oder mitgemacht haben. Wie ist das in den öffentlichen Kliniken?
In den öffentlichen Kliniken ist das gar nicht so leicht, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Also wir haben tatsächlich alle rund 310 öffentlichen Kliniken mit gynäkologischer Station in Deutschland befragt, ob sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und nach welcher rechtlichen Indikation, also nach der sogenannten Beratungsregel oder aus medizinischen Gründen oder wenn die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Und überhaupt nur rund 60% der befragten Kliniken gaben an, Schwangerschaften abzubrechen. Und wenn man sich das dann für die Beratungsregel anschaut, also dann, wenn es keine medizinischen Gründe gibt, wenn die Schwangerschaft nicht durch eine Vergewaltigung entstanden ist, sind es tatsächlich nur knapp 40% der öffentlichen Kliniken, die einen Schwangerschaftsabbruch anbieten.
Das ist jetzt ein schwieriger Schnitt. Es gibt ja wirklich jedes Jahr etwa 100.000 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Und ihr habt auch nochmal aus dieser Summe der großen Befragung nochmal 30 Betroffene intensiver befragt und euch auch mit einer Frau nochmal länger unterhalten. Ihre Geschichte dokumentiert in der Multimedia-Story. Tina heißt sie, hat ihre Erfahrungen, sehr schwierige Erfahrungen mit einer Klinik in Chemnitz beschrieben, rund um einen Schwangerschaftsabbruch. Warum habt ihr euch überlegt, so eine persönliche Geschichte auch nochmal zu erzählen, neben dieser Datenbank und diesen ganzen Zahlen, die ihr da aufmacht, um zu zeigen, wie schwierig es gerade ist, Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu lassen?
Ja, wir fanden es ganz wichtig zu zeigen, welche Folgen das für Betroffene hat, wenn sie so, so schlecht versorgt werden. Also Tina berichtet wirklich von sehr schwerwiegenden Vorwürfen. Sie berichtet, dass ihr Schmerzmittel verweigert worden seien. Sie berichtet, dass sie entblößt über einen Gang geschoben worden sei mit gespreizten Beinen. Und das war für sie ein absolut traumatisches Erlebnis. Letztendlich ein medizinischer Eingriff, der für sie aber so schwerwiegende Folgen hatte, dass sie danach auch eine Psychotherapie begonnen hat. Und Tina ist mit Sicherheit einer der krasseren Fälle, die wir gehört haben, von denen uns berichtet wurden, aber sie ist ganz sicher kein Einzelfall. Und uns war das sehr, sehr wichtig zu zeigen, was offenbar in deutschen Kliniken und Praxen passiert, wenn Betroffene einen Schwangerschaftsabbruch haben wollen.
Ja, also es ist nicht nur so, dass es wenig Möglichkeiten gibt, dass man es durchführen lassen kann, sondern dass das ganze Thema ja nicht ohne Grund mit Scham und Tabu behaftet ist, sondern dass das halt darin resultiert, dass die Art, wie man behandelt wird, es ist eben nicht so, als hätte ich irgendeine OP am Knie oder was, Meniskus, sondern das ist direkt mit Verurteilungen oder auch ja fast mit einer schwierigeren Behandlung verbunden.
Ja, auf jeden Fall. Also so wie das die Betroffenen uns schildern. Also von den, es haben ja rund 1500 Betroffenen der Umfrage teilgenommen und rund ein Viertel der Betroffenen berichtete tatsächlich von unprofessionellem Verhalten von medizinischem Personal. Also das kann sein, dass es irgendwelche Kommentare gab im Sinne von überleg dir das doch nochmal oder aber auch stell dich nicht so an, reingekommen ist es doch auch, was ist denn jetzt dein Problem? Oder eben Verweigerung von Schmerzmitteln, Bloßstellung, Erniedrigung. Also da sieht man ganz, ganz deutlich, dass offenbar viele Menschen, die in der Gynäkologie in Deutschland arbeiten, ein Problem haben mit Schwangerschaftsabbrüchen. Und das wirkt sich dann auf die Versorgung der Betroffenen aus.
Generell ist es ja so, diese, ich nenne sie auch mal wirklich Unterversorgung, die wir haben, wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht. Wie ist das mit der Klinik? Habt ihr auch nachgefragt, wonach entscheiden die denn in der Gynäkologie, ob wir das anbieten oder nicht, diese Behandlung?
Das haben die Kliniken nicht unbedingt gesagt, als wir sie angefragt haben. Dazu muss man auch sagen, öffentliche Kliniken sind auskunftspflichtig gegenüber der Presse. Also die müssen unsere Fragen eigentlich beantworten. Das sehen die Kliniken aber teilweise ein bisschen anders. Und es war extrem schwer, überhaupt Antworten von den Kliniken zu bekommen. Teilweise gab es dann so Aussagen wie, dazu möchten wir gar nicht sagen, das ist so ein heikles Thema. Oder es gab auch die Aussage vom Klinikum in Frankfurt-Höchst, dass sie ein babyfreundliches Klinikum seien und deshalb keine Abbrüche nach der Beratungsregel durchführen. Und das finde ich sehr bezeichnend für offenbar die Einstellung in der deutschen Gynäkologie, dass man der Meinung ist, wenn man Kinder auf die Welt bringt als Station, kann man nicht Schwangerschaften abbrechen.
Und es ist ja jetzt nicht die einzige Hürde. Es gibt ja immer noch die Pflichtberatung. Also wenn man jetzt einen Schwangerschaftsabbruch in Deutschland durchführen lassen will. Und gerade wenn wir in die Politik gucken, ist es so bei der Ampelregierung, scheint es das so zu sein, dass man da eine Änderung des Gesetzes oder der Gesetzeslage im Blick hat. Man hat eine Kommission eingerichtet. Ist das aus deiner Sicht ein guter Schritt?
Dass die ExpertInnenkommission jetzt eingerichtet wurde? Ja, es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt. Und ich bin froh, dass es überhaupt ein gewisses politisches Momentum gibt. Ich glaube, es ist absolut notwendig, dass Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden, also dass dieser Paragraph 218 Strafgesetzbuch fällt. Unsere Befragung hat auch gezeigt, dass wirklich für ganz, ganz viele Betroffene diese Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs so, so belastend sind. Also da haben wirklich etliche Betroffene geschrieben, dass sie sich wie Schwerverbrecherinnen dadurch gefühlt haben, dass ihnen auch immer wieder durch diese rechtlichen Vorgaben, dass man zur Pflichtberatung muss, dass einem klar gemacht wird, ja, du darfst das machen unter bestimmten Regeln, aber eigentlich ist es eine Straftat. Sie sich einfach unglaublich schlecht gefühlt haben, absolut erniedrigt und vollkommen fremdbestimmt. Also dieses Gefühl von plötzlich gehört dir dein Körper nicht mehr.
Aber es scheint so Teil eines Gesellschaftsklimas zu sein. Das, was du für die Gynäkologien beschrieben hast, es gibt eine Recherche von ZDF Frontal 21, wo sie eben zu diesem Paragraph 218, der ja da in der Diskussion ist, soll er abgeschafft werden oder nicht, wo sie herausgefunden haben, dass rund die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland gegen die Abschaffung sei. Also auch da wieder scheint Deutschland als Gesamtgesellschaft vielleicht noch nicht so weit zu sein. Haben wir diese Debatten, ich meine, vor 50 Jahren hat der Stern getitelt, wir haben abgetrieben, lauter prominente Frauen haben sich da gezeigt. Und trotzdem, wir haben diese wellenartige Debatte immer wieder und trotzdem scheinen Dinge verankert zu sein, gesamtgesellschaftlich, die sich eben nicht durch Gesetze, nicht durch mediale Berichterstattung ändern lassen.
Ich glaube, das hat ganz viel mit Unwissenheit zu tun. Also ich glaube, ganz viele Menschen, die das nicht persönlich betrifft, die vielleicht auch niemanden kennen, die einen Schwangerschaftsabbruch hatte, wissen gar nicht so genau, wie das eigentlich geregelt ist in Deutschland und was diese Regelung eigentlich bedeutet. Mir ging das zumindest in den vergangenen Jahren so, wenn ich über die Recherche gesprochen habe, dass viele Menschen dann ganz erstaunt waren und gesagt haben, oh, das ist aber krass. Also das ist ja nicht in Ordnung, dass dann die Frauen da so gegängelt werden und dass sie so schlecht behandelt werden und man sie erniedrigt oder dass sie 100 Kilometer fahren müssen, bis sie eine Praxis finden. Also ich glaube, wir müssen einfach viel, viel mehr als Gesellschaft miteinander über Schwangerschaftsabbrüche sprechen, als Teil von reproduktiven Rechten und darüber sprechen, was es eben für Einzelne bedeutet. Und dann, glaube ich, verschiebt sich diese Zahl, wie viele Leute der Abschaffung von dem Paragraphen 218 zustimmen, noch mal deutlich.
Ja, vor allem, wenn man dann vielleicht merkt, man hat im Umfeld Personen, die das sehr viel schwieriger getroffen hat im Leben, als man meint. Sehr nahestehende Personen vielleicht sogar. Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, die das auch offen kommunizieren, da kriegen wir immer wieder mit, die werden in Deutschland auch angefeindet. Da gibt es Proteste davor und so weiter. Das war jetzt nicht Teil eurer Recherche, aber wie siehst du das? Ist das eigentlich eben besorgniserregend, dass es da nicht eine Freiheit einfach gibt zu sagen, dass man das, ich meine, das will ich auch sagen, Kern ist ja auch eure Datenbank, wo man nachgucken kann, meine Postleitzahl angeben kann, um zu sehen, welche Klinik in meiner Nähe lässt denn überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Also ihr seid ja dafür, dass man es das viel transparenter macht, viel offener macht, aber man wird dadurch ja vielleicht auch zur Zielscheibe, also diese Kliniken.
Ist es auf jeden Fall ein Problem. Also für die Betroffenen, die in eine Klinik gehen, um einen Abbruch durchführen zu lassen und die dann erstmal durch diese in Anführungszeichen sogenannten Mahnwachen von wieder in Anführungszeichen LebensschützerInnen müssen, das ist eine enorme psychische Belastung. Und ja, also es gab auch Rückmeldungen von Kliniken, die wir angefragt haben, die bei denen ganz deutlich wurde, die haben einfach Angst zu kommunizieren, so, ne, was sie machen, ob sie Abbrüche durchführen. Ja.
Ja, diese Schwierigkeit hat man auch bei Ärztinnen und Ärzten. Das haben wir nämlich auch mal mit Pro Familia besprochen. Wenn man dahin geht, beispielsweise eine Beratungsstelle, wo man diese Pflichtberatung machen kann und im Anschluss sagt, ja doch, ich bleib dabei, ich möchte das, dann wird einem fast wie so geheimnistorisch, wird so eine Karteikarte rausgesucht und geguckt, und dann wird einem so geguckt, welche Nummern gebe ich dir raus, welche Ärztinnen, Ärzte in deiner Umgebung führen das durch oder nicht. Allein das macht es so komisch, weil man ist ja in Deutschland, man denkt jetzt, und dadurch kriegt man dieses Gefühl, man macht was Verbotenes. Dadurch, dass es so geheimnistuerisch dann ist, dass es nicht offen ist, nicht transparent ist, ne?
Absolut. Also das hat ja auch noch ganz viel dann zu tun gehabt in den letzten Jahren, dass es noch den Paragraph 219a gab, der eben die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verboten hat, aber letztendlich war das die Information über Schwangerschaftsabbrüche. Also Ärztinnen durften nicht mal sagen, mit welcher Methode sie eine Schwangerschaft abbrechen, ob jetzt mit einer Operation oder medikamentös. Und das hat ein enormes Klima der Angst verbreitet. Also da wurden ja eben auch Ärztinnen wie Christina Hähnel zum Beispiel verurteilt, weil sie offen informiert haben auf ihrer Webseite. Und das wirkt, denke ich, auch immer noch nach, auch wenn dieser Paragraph jetzt nicht mehr gilt. Aber das ist ganz verfestigt.
Wir haben mit Christina Hähnel auch mehrfach gesprochen. Ich verlinke euch die Gespräche noch in den Shownotes. Und ich werde auch die Recherche von Korrektiv Lokal mit verlinken in den Shownotes. Miriam Lenz, eben Journalistin dieses Rechercheverbunds. Danke für diese Einblicke in eure Arbeit.
Herzlichen Dank.
Und wir haben ja eben von der Datenbank auf korrektiv.org gesprochen. Wenn man da jetzt Dortmund eingibt, dann sieht man, bislang gibt es da keine richtige Option für eine Klinik, um einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Obwohl es gibt eine Klinik, die von der Ärztin Gabi Rafen in Dortmund Körne, hat aber erst vor ungefähr einem halben Jahr aufgemacht. Nele Posthausen aus dem Eine Stunde Liebe-Team, du hast mit dieser Ärztin gesprochen.
Gabi Raven ist eine echte Ausnahme. Sie betreibt bereits zwei Kliniken für Schwangerschaftsabbrüche in den Niederlanden. Da kommt sie auch her und ist jetzt für eine neue Klinik nach Dortmund gegangen.
Weil ich seit Jahren deutsche Frauen sehe, die nach Holland kommen.
Und das vor allem aus Zeitdruck. In Deutschland ist ein Abbruch nur bis zur 14. Woche nach der Periode erlaubt, in den Niederlanden bis zur 24.
Aber diejenigen, die so spät sind, das sind die deutschen Frauen. Die sind 17, 18 und 19, 20 Wochen und die haben dann ein Ultraschallbild von 7 Wochen. Und dann frage ich, weshalb hast du 10 Wochen gewartet? zweifelst du? Und dann sagen die, nein, ich zweifle nicht, aber zuerst musste ich dies, dann musste ich warte da auf, dann hatte ich einen Termin, dann war ich wieder zu weit für medikamentöse Abbruch, dann hatte ich einen Termin, dann haben die abgesagt wegen Personalmangel, dann und jetzt bin ich 17 Wochen.
Weil Gabi Raven als Ärztin die höheren Risiken der späten Abbrüche sieht und diese Frauen ihr Leid tun, will sie in Deutschland helfen.
So, sie will helfen, aber es ist nicht so leicht zu helfen. Als sie im November 2022 da diese Klinik in Dortmund eröffnet hat, gab es seitdem 4-mal Proteste. Kannst du beschreiben, was da genau los war?
Radikale christliche Gruppen haben zu diesen Protesten gegen die Klinik aufgerufen. Die bezeichnen die als Kindermord. Gabi Raven sagt, die Leute haben vor der Klinik gebetet, aber die Gruppen haben auch ziemlich hetzerische Parolen verbreitet. Eins ihrer Banner hat Abbrüche mit dem Holocaust, also der Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden in Europa, in Verbindung gebracht. Und das ist übrigens so ein gängiges Narrativ, das die sogenannte Lebensschützerbewegung immer wieder benutzt und die natürlich sehr verharmlosend und teilweise eben auch strafbar ist. Und das nimmt Gabi Raven ernst, hat das Banner zur Anzeige gebracht, sagt aber auch, dass sie keine Angst hat.
Ich finde das alles weniger schlimm, als dass Kollegen Patienten verbieten, zu uns zu kommen und uns auch noch Drecksäcke nennen. Die rufen dann in einer Praxis an, um zu fragen nach die Blutgruppe von einer Patientin, und dann sagen die, dass wir Drecksäcke sind, dass wir weg müssen, dass wir aggressive Werbung machen, dass die Patienten nicht zu uns kommen sollen.
Ja, das ist sehr heftig, wenn man das hört, sehr aggressiver tun. Wie sieht denn die Unterstützung aber für Ihre Arbeit aus? Die gibt's ja auch.
Die ist sehr breit. Als die Proteste vor der Klinik von Gabi Raven stattgefunden haben in Dortmund, da stand Eylül auf der Straße, und zwar auf der anderen Seite. Sie war Teil des Gegenprotests aus feministischen und linken Gruppen in Dortmund.
Warum ich das in Dortmund wichtig finde, ist, weil es nur 2 Anlaufstellen gab vorher und ich weiß, wie das läuft in gynäkologischen Praxen. Also entweder sind sie dann wirklich nur darauf spezialisiert oder sie machen das nebenbei. Das heißt, es dauert ewig, bis man einen Termin bekommt. Und deshalb ist es gut, dass es eine Anlaufstelle gibt in Dortmund, die sich einfach nur mit den Schwangerschaftsabbrüchen befasst, weil dann auch die Menschen aus dem Umland dorthin können.
Eylül kennt sich mit dem Thema aus, weil ihre Mutter selbst in einer gynäkologischen Praxis gearbeitet hat.
Und das ist in Deutschland ja auch noch mal deutlich ungewöhnlicher, dass es eben eine Praxis gibt, die nur Abbrüche durchführt und nicht das ganze gynäkologische Programm anbietet.
Das macht Gabi Raven aktuell Probleme, weil sie bekommt so keinen Kassensitz. Das ist ziemlich kompliziert und sie kann für viele Dinge dann zum Beispiel keine Rezepte ausstellen oder sie kann auch nicht alles abrechnen. Während Ärztinnen wie ihr vorgeworfen wird, sie würden Geld mit dem machen, was sie tun, also mit den Abbrüchen, zweifelt Gabi Raven momentan in Wirklichkeit damit, ob sich die Klinik in Dortmund für sie überhaupt rechnet, ob sie das bezahlen kann.
Und was heißt das am Ende? Die Klinik muss wieder schließen?
Richtig, also wenn das finanziell nicht tragbar ist, dann gibt's da keine andere Option. Und was das für Schwangere in der Umgebung bedeutet, das hat Dominique aus Dortmund erfahren. Als ihre Mitbewohnerin auf einmal ungewollt schwanger war, hat sie im Netz recherchiert. Da gab es die Klinik von Gabi Raven noch nicht. Und Dominique ist dann auf jede Menge unseriöse Angebote gestoßen, bis sie endlich eine Ärztin weiter weggefunden hat.
Und ja, ich weiß noch, dass wir da sehr erleichtert waren, als wir schlussendlich diese Ärztin aufgesucht haben und ihr dann auch einfach solide Informationen gegeben hat. Und wir haben eben danach uns ein Bananenbrot gegessen und waren einfach total erleichtert, dass sie das so überstanden hat, also vor allen Dingen sie natürlich. Und dass sie auch eben mich als Unterstützung da mitnehmen konnte.
Dominique sagt, diese Unterstützung für ihre Mitbewohnerin, die hat auch ihre politische Arbeit geprägt. Um mehr Aufklärung über Schwangerschaftsabbrüche zu leisten, hat sie zusammen mit Eylül und dem Feministischen Bündnis in Dortmund einen Vortrag mit Gabi Raven organisiert. Und die planen jetzt auch weitere Aktionen, um über die Abbrüche zu informieren und Betroffene zu unterstützen.
Also das war jetzt die Geschichte einer speziellen Klinik in Dortmund. Wir haben ja schon darauf hingewiesen, wenn man sich zu dem Thema noch mehr informieren möchte, was in der eigenen Umgebung so an Möglichkeiten und Kliniken da ist, kann man das bei der Datenbank auf korrektiv.org machen. Zehn Jahre so lange waren Caro und ihr Partner zusammen, 10 Jahre, haben sich geküsst, sie haben zusammen gelacht, geweint, sich geliebt, aber auch gezofft und mehrere Jahre davon auch eine Wohnung geteilt. Und das ist jetzt vorbei, wir haben die Geschichte von Caro im Liebestagebuch schon gehört, sie möchte gern Polyamor leben, ihr Freund aber monogam. Also trennen sich die beiden, ziehen einen Schlussstrich unter die Beziehung. Das ist jetzt in der Praxis aber gar nicht so leicht, wenn man eben jahrelang zusammengelebt hat und sich aneinander gewöhnt hat und irgendwie muss aus eins wieder alles entwirrt werden. Und das sind dann nicht nur die Gegenstände, sondern gerade die Gefühle, wo es sehr schwierig ist mit dem Entwirren. Und Caro erzählt uns davon im Liebestagbuch jetzt.
Mein Ex ist dann jetzt Ende letzten Monats ausgezogen, hat ein paar Sachen vergessen. Und dann gab es halt den Moment, dass ich diese 2 Kisten mit Sachen von ihm hatte und ihm die irgendwie zukommen lassen wollte. Ich habe ihm dann geschrieben, kann ich deinem besten Freund die Kisten bringen? Und er hat mir dann geschrieben, ja, kannst du machen, ich bin auch da. Und dann war ich so, okay, ist das jetzt vielleicht der Moment, an dem wir uns nochmal sehen? Wir hatten uns zu dem Zeitpunkt ja wirklich Monate nicht gesehen. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie er so drauf ist, in welcher Trennungsphase er sich gerade befindet. Und ja, also wir hatten gar keinen Abgleich, was auch nicht schlimm ist, aber irgendwie ist es trotzdem manchmal noch unwirklich, dass wir getrennt sind, so, weil wir haben einfach in der Beziehung jeden Tag Kontakt gehabt, auch wenn wir es nicht gesehen haben. Und auf einmal weiß ich so gar nicht mehr, was sein Mut ist. Und also bin ich da hingefahren, habe die Kisten abgegeben und wir haben uns mit einer Umarmung begrüßt. Ist halt immer noch eine Vertrauensperson. Und er hat mich gefragt, so, boah, hast du abgenommen? Du siehst irgendwie so dünn aus. Also ist ihm aufgefallen und das Gleiche habe ich über ihn gedacht. Also hatte tiefe Augenringe. Meine Augenringe sind definitiv auch dunkler geworden seit der Trennung. Und er hatte so einen traurigen Blick. Also es hat mir echt das Herz gebrochen. Es war ein schwerer Moment, irgendwie so die Realität zu erkennen, dass es ihm echt nicht gut geht. Und er stellte sich dann raus. Er hat Sachen über mich gehört und er zweifelt gerade die kompletten 10 Jahre an. Also er weiß gar nicht mehr, was er mir glauben soll und was nicht. Und ob alles, egal was war in der Beziehung, ob das noch so stimmt und ob ich da ehrlich war oder nicht. Und ja, dann sagte er, er zweifelt die komplette Beziehung an. Und dann habe ich ihm gesagt, was soll ich tun? Ich kann jetzt keine Beweisführung starten für die letzten 10 Jahre. Ich kann dir nur sagen, dass ich immer ehrlich mit dir war und ich habe ihm auch gesagt, ziemlich schade, dass du deshalb die komplette Beziehung in Frage stellst. Und dann sagte er, naja, das letzte Gefühl, also am Ende oder wie es ausgeht, das ist doch, was bleibt. Und das fand ich sehr schade irgendwie. Aber ich glaube auch, dass das vielleicht einfach eine Phase seiner Trennung ist von mir. Also, dass er jetzt gerade sehr schwarz sieht und vielleicht ist das auch nötig, um sich zu lösen von mir. Und dann habe ich aber gesehen, wie fertig er ist und wie traurig er ist. Und das hat mich sehr berührt. Also da musste ich weinen, weil ich habe ihm auch gesagt, es fällt mir immer schwer, dich zu sehen, weil da einfach das noch nicht wirklich verarbeitet ist alles. Und ich glaube, das braucht auch noch. Ich meine, die Trennung ist jetzt irgendwie 7 Monate her. Das mag lange klingen, aber ist es nicht, wenn man 10 Jahre hinter sich hat irgendwie. Also es war hart und dann haben wir uns mit einer Umarmung verabschiedet und das war wieder eine sehr innige Umarmung, ja. Das Treffen hatte auf jeden Fall was Gutes, also ich bin super froh, dass wir uns gesehen haben, bevor dem totalen Kontaktabbruch. Es war so ein Realitätsabgleich irgendwie. Also ich war mit dem, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, mit dem Gefühl da drin, dass es ihm so unglaublich leicht fällt, sich zu trennen und dass es so easy peasy ist und mir fiel es so schwer und sehe, ah okay, er ist einfach auch nur ein Mensch, dem das auch wehtut und das zeigt mir irgendwie, dass ihm trotzdem irgendwie unsere Verbindung auch wichtig war und deswegen war es ein erleichterndes Gefühl, so dass er sich auch damit beschäftigt, um dann vielleicht irgendwann darüber hinweg zu sein. So. Also es war schon schön.
Caro über ihren Ex-Freund, mit dem sie 10 Jahre zusammen war und wo wir bei Trennungen sind. Am 19. August sind wir mit Eine Stunde Liebe und den Fail in Love Nights live in Kiel. Schreibt uns, wenn ihr dabei sein wollt, wenn auf der Bühne Trennungsgeschichten zu hören sind. Das geht nicht nur ans Herz, das ist nicht nur ergreifend, sondern auch sehr lustig teilweise. Es wird viel gelacht, es gibt auch ganz viel Comedy-Momente. Wenn ihr nach Kiel kommen wollt, gerne eine Mail mit dem Betreff Kiel an mail@deutschlandfunknova.de. Ich drücke euch die Daumen und danke fürs liebevolle Lauschen. Ich bin Shani Ander.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.